Schönen guten Abend, hier ist der Chaos Computer Club Dresden mit dem Penta-Radio und heute geht's um BSD. Was das ist, dazu später mehr. Okay, erstmal starten wir wie gewohnt mit Musik, damit wir uns hier noch ein bisschen defragmentieren können. Bugbusters, passend zum Thema. Das ist nämlich mal keine 8-Bit-Musik, wie ihr gehört habt. Und das ist Musik, die tatsächlich von den OpenBSD-Leuten gemacht wurde. Und davon gibt's ganz viel. Und das ist total klasse. Deshalb werden wir jetzt die nächsten Sendungen, solange das reicht, nur noch OpenBSD-Musik hören. Hey!
Oh yeah.
Ja, ein Monat ist wieder rum. Fangen wir mit den News an, bevor wir über das Betriebssystem der Bärtigen sprechen. Sagte er und guckte in die Runde, um sicher zu gehen, dass er nicht geschlagen wird. Was ist so passiert? November. Es war November. Dinge sind auf GitHub gegangen. Viele Dinge sind auf GitHub gegangen. Jeder geht auf GitHub.
Ja, die erste Firma, die auf GitHub gegangen ist mit ihrem Projekt, ist Microsoft. Und zwar haben sie .NET, also die Sprachumgebung von Microsoft, also die Alternative zu Java, open sourced auf GitHub. Und jetzt, wo sie Sharp open sourced ist, kann ich ja sagen, ich fände es eigentlich besser als Java. Weil das hat einfach mal die ganzen Funktionen so, die ich so in Java, die sie da schon seit Jahren ankündigen, das hat einfach alles schon drin. Das Open Source Projekt Mono, was hier auf Linux und auf Mac läuft.
Das ist sozusagen die C-Sharp Runtime oder die .NET Runtime.
Genau, für andere Plattformen außer Windows. Die wird zusammengeführt mit .NET. Also die Implementierung. Und das macht es halt die ganze Sprache dann ein bisschen interessanter für so Webentwicklung, weil die ja häufig irgendwie auf Linux-Servern dann laufen muss. Oder halt auch für, es gibt auch eine Implementierung für die gängigen mobilen Betriebssysteme. Also das macht es dann mal eher interessanter als jetzt Alternative zu irgendwelchen HTML-Apps, HTML-ML-Apps, die mehr so schlecht und recht und langsam laufen. Ja, soweit zu .NET. Das nächste Projekt ist...
Ja, also .NET offen, was ich ja bemerkenswert so an dem Schritt finde eigentlich, dass die .NET offengelegt haben, so, das war ja schon lange in Diskussion irgendwie, wenn so irgendwie bei den .NET-Entwicklern so gehört habe, ja, das wird halt irgendwann bestimmt kommen. Und ich dachte halt so, ne, das wird halt irgendwann so sein, die halt, okay, unser .NET Core so, das ist jetzt Open Source, aber... es ist schon ein ziemlich extremer Schritt, finde ich, so, dass die dann halt wirklich gleich sagen, okay, wir bringen das jetzt auf GitHub, weil auf GitHub ist halt einfach jeder, und wenn man Open Source Entwicklung betreibt, ist einfach in den heutigen Tagen auf GitHub mega viel Bewegung, und das ist ein ziemlich zentraler Dreh- und Angelpunkt, was vielleicht auch ein Nachteil daran ist, dass es halt wieder irgendwo eine zentrale Anlaufstelle ist. Aber an sich ist das halt ein mega cooles Projekt so. Jeder von uns benutzt es halt auch, also GitHub. Und Microsoft hat ja durchaus eine eigene Plattform, die ähnlich ist wie GitHub. Ja, die nennt sich Codeplex. Und sie sind nicht dorthin gegangen. Und ich habe, als .NET offengelegt wurde, Mitte des Monats war das, glaube ich, habe ich einen Blogartikel von einem der Entwickler dort gelesen, und der meinte, Hintergrund hinter der Entscheidung, warum sie zu GitHub und nicht zu Codeplex gegangen sind, ist halt vor allen Dingen die gewesen, dass Microsoft dorthin gehen wollte, wo die Community ist, und nicht die Community zu sich holen wollte. Und das sind neue Töne aus dem Hause Microsoft. So, das war vor ein paar Jahren vielleicht noch undenkbar. Aber ich nehme mal an, so, sie werden den Druck haben, weil sonst einfach keine Sau ihren Kram nutzt. Obwohl .NET-Entwickler gibt's, haben wir halt vorhin auch schon drüber diskutiert. Ja, aber es ist cool. Und sie nutzen das. Der Entwickler selber meinte so, er hätte mal so ein paar von seinen privaten Projekten mal von Codeplex auf GitHub gepackt. Meinte so, nach 2 Jahren Codeplex so, hatte ich da irgendwie 3 Pull-Requests. Ja, nach eine Woche GitHub hatte ich irgendwie 5 und so viele Forks, und das ging halt mega ab, weil auf einmal die Leute dort halt da sind. Und es ist auch einfach schön. Also ich meine, was gibt's? Also neben Reddit so ist das halt so das Portal so zum Internet, wo man so morgens beim Kaffee gemütlich so ein bisschen Quellcode anderer Leute scrollen kann. Absolut klasse Sache, dieses GitHub. Das nächste Projekt ist eigentlich auch lustig, weil die haben auch eine eigene Plattform.
Webseite, und zwar AwesomeWM.
Achso, nee, ich dachte Go.
Ach, Go. Mal. Okay, also der...
Go goes GitHub.
Go goes GitHub. Der alte Unix-Hacker und Opa-Guru von Go, Rob Pike, hat auf der Mailingliste von Go angekündigt, dass Go jetzt auch zu GitHub wechselt. Also wir wechseln jetzt nicht nur die Plattform, also von Google Code, sondern auch die Versionsverwaltung. Wir hatten ja vorher Mercurial im Einsatz, und als Gründe dafür haben sie halt angegeben, halt Mercurial, das war zwar am Anfang war ja noch nicht ganz klar, was ich jetzt durchsetze, Mercurial oder Git, aber mittlerweile hat sich halt so abgezeichnet, das nutzen halt viele, und auch viele im Bereichen jetzt von zu Go-Projekten, und da war es dann halt, und auch Google, wo es halt so die Hauptfinanzierung, Finanziers von Go jetzt sind, also weil halt Rob Pike ist halt bei Google angestellt, die nutzen auch intern kräftig Git. Und da wollen sie jetzt sozusagen Anfang Dezember dann auf Git und GitHub alles umziehen. Also inklusive Issue-Tracker und Wiki. So, noch ein anderes Projekt, ein bisschen kleiner, ein bisschen.
Nein, das ist das Wichtigste hier in dieser Runde. wer hat das mal gesagt, so, wenn man als am Anfang beim C3D2 reinkommt, dann sieht man Leute, die vor Debian und Awesome sitzen. Das warst doch du, oder?
Ja, vielleicht.
Genau. Tatsächlich ist es bei uns ein sehr verbreiteter Window-Manager. Ich glaube halt generell unter Power-Usern ist der halt sehr verbreitet. Der ist jetzt sicherlich nicht der Einzige. Aber der Awesome Window-Manager, das ist ein Tiling-Window-Manager, wunderschönes Teil. Und der ist vor allen Dingen deshalb so cool, weil er ist nicht nur schnell und leichtgewichtig und hat dieses Tiling, sondern die bezeichnen sich auch selber nicht mehr so direkt als Window-Manager, sondern eher als Window-Manager-Framework. Er ist halt sehr konfigurierbar durch Lua. Also an sich haben die halt bloß irgendwie alles, was so mit X reden muss, diese XCB-Schnittstelle da drunter, so, die ja das ganze X-Gedöns macht, das ist halt in C geschrieben und so das meiste ringsrum ist dann halt alles Lua. Und dadurch kann man sich den halt komplett mit Lua so stricken, wie man das halt gerne hätte. Und ich selber nutze ihn seit Jahren und bin sehr zufrieden damit. Und die sind jetzt auch auf GitHub gegangen und zwar erst am Montag.
Na, vorher war es halt, lief halt die ganze Entwicklung auf dieser Mailingliste ab und
man hatte halt so dieses typische Modell, was man bei Open Source Projekten hat, dass man halt irgendwo eine Website hatte, ne? Da gab es halt auch sowas wie ein Wiki, was so 3 Jahre gefühlt nicht mehr gepflegt wird. Bei manchen Projekten läuft es besser, bei manchen schlechter. Dann haben die meistens irgendwie Mailinglisten, wo dann halt Leute irgendwie was schreiben, meistens so einen IRC-Channel und darüber läuft das dann so ab und dann haben die halt irgendwo auf ihrer Seite in so einer Subdomain dann irgendwie, da war es glaube ich dann git.naquada.org und da ist dann das Git. Und da gibt's dann vielleicht auch ein C-Git, wo man sich dann irgendwie so in ASCII-Art die Commit-History als Tree gerendert ansehen kann oder so. Also, total schrecklich, da kannst du keinen Source-Code ordentlich browsen.
Das Problem
ist natürlich viel schöner, wenn das auf GitHub hat, wo man halt Issue-Tracking und so ein Kram halt da drin hat. Und was gerade halt bei Awesome sehr witzig war, ich habe kurz bevor die auf GitHub gegangen sind, hatte ich irgendwie ich baue mir den immer aus den Quellen und hatte ich aus Spaß einfach mal in den Gitlog geguckt und habe halt gesehen, dass dort haufenweise Merges von irgendwelchen GitHub-Mirrors, wo halt Leute sich Awesome einfach auf GitHub gemirrt haben, dort ihr Patch entwickelt haben und das dann dort zurücklaufen lassen haben. So wurde das immer bloß so reingeforkt und ja, das ist reingemerged so und das ist natürlich nervig so. Das müssen sie jetzt nicht mehr machen. Jetzt können sie einfach nur noch Pull Request und Merge kriegen. Das sieht GitHub nimmt da einfach schon vieles ab, um sowas zu machen.
Das Problem war ja vorher, das lief halt alles über diese Mailingliste ab und da muss man halt, wenn man dann einen Code hinschicken will, muss man halt wissen, wie mache ich jetzt einen Patch aus meinem Commit und dann muss ja irgendwie in dieser Mailingliste wird er dann drangehangen und dann kommentiert den jemand und das können halt viele eigentlich gar nicht mehr. Das war also sozusagen früher, oder das heißt so, wie der Linux-Kernel heute noch entwickelt wird.
Ja, ne, wie oft nutzt ihr Patch?
Eigentlich plus, ich habe auch noch so ein anderes Projekt, was von Awesome Manager noch harmoniert und den schicke ich auch die Patches noch zu. Ja. Aber ansonsten.
Also so aus einem Diff einen Patch bauen und dann das mit Patch einspielen von der Kommandozeile, so bevor man einfach nur Merge Pull Request auf GitHub geklickt hat. So, das also ganz viele wissen das, glaube ich. Also, na gut, was heißt, die meisten Entwickler so wissen das wahrscheinlich schon noch, aber so die nachrückenden Generationen, obwohl da zähle ich wahrscheinlich selber auch.
Na, aber in der BSD-Welt ist das ja gang und
ja, na gut, ihr seid ja halt alle alt. Weißt du, als der Computer entwickelt wurde, so, da habt ihr schon 3.0er-Release gehabt. Aber darüber reden wir später. Wir dürfen nicht unser Thema schon bei den News kaputt machen. gibt's noch, aber GitHub macht vieles einfacher. GitHub ist schön. Awesome ist jetzt auch da. Was ich halt cool finde, ist halt so, dass die Projekte, die halt dort mit, die sind halt auch als so eine Organisation dort. Und dadurch hast du halt nicht irgendwie bloß so dieses eine Repository, wo halt irgendwie der Nickname des Entwicklers irgendwie so der User ist, der das Repository auf GitHub hostet, sondern du hast halt direkt die Organisation aus dem WM und darunter dann halt die einzelnen Repositories und hast dann halt als Contributor einfach bloß die Leute oder als Member von dieser Organisation, die dort halt aktiv mitentwickeln so und jeder kann aber halt Pull Requests oder sowas stellen und dadurch hast du dort halt auch noch die anderen Projekte, die damit direkt einhergehen, zum Beispiel die Lua-Bindings für Pango und Cairo, was so die GDK Male-Male-Bibliotheken sind, so, also zumindestens Cairo.
Ja, das ist so Rendering-Geschichten.
Genau, das ist so Rendern zum Malen von Fenstern. Und das ist halt ganz cool, weil wenn man halt, also ich hatte damit mal irgendwo was angefangen, mir da in Lua mit Cairo was für Awesome zu malen. Und da ist es halt ganz schick, jetzt zu wissen, ah cool, der Code dafür für diese Bindings, der liegt da jetzt auch gleich und da kann man halt cool nachgucken und kann halt gut die das Projekt verfolgen. So, weil GitHub bietet halt auch Feeds an. Ich kann halt einfach sagen, hey cool, das Projekt gefällt mir so und dann hau ich das mit in mein Newsfeed so und dann sehe ich halt, wenn da was passiert.
Sehr praktisch auf jeden Fall.
So,
also, was soll noch so zu GitHub gehen?
Freifunk ist jetzt auf GitHub. Hans, kann der Wolf noch was zu erzählen?
Ja, also grundsätzlich ist ja Freifunk schon länger Open Source, auch in Dresden. Das Problem war nur bisher, dass man da ganz schlecht rankam, beziehungsweise die Quellen dann auch zusammenschieben konnte, um das mal selbst zu compilen und selbst zu deployen, ohne jetzt die fertige Binary von der Projektwebsite zu saugen und auf den eigenen Router zu pushen und dann da eventuell Details der Konfiguration rauszusammeln. Man findet das jetzt quasi komplett fertig in den Sourcen auf GitHub. Es hat lange gedauert, aber endlich ist es soweit. Mal gucken, was draus wird.
Ja, das ist gut. Ja, was kann man sonst, mag vielleicht einer noch irgendwie was so dazu sagen? Also es gibt ja generell mehr so Social Coding nennt man das, glaube ich, ne? Also ja. Es gab auch mal ein Penta-Radio, das ist schon eine Weile her, über freie Lizenzen und so. Und da wurde auch schon in die Richtung so ein bisschen mal gesprochen. Also wer jetzt über die kalten Tage oder auf dem Weg zum Kongress irgendwie Podcasts braucht, der kann sich den vielleicht nochmal anhören. Und da wurde auch schon darüber gesprochen. Und es gab da ja verschiedene Plattformen. Es gab ja dieses Google Code, was halt irgendwie nie so wirklich schick aussah. Zwar ganz gut funktioniert hat, aber nie wirklich schick aussah. Das gibt's ja auch immer noch. Dann Bitbucket. Bitbucket ist, glaube ich, noch relativ groß. Die bieten halt Mercurial als Alternative noch an.
Aber bei Bitbucket kann man auch noch private Projekte machen. Ich
glaub, genau, das ist da dort noch kostenlos. Genau. Also bei GitHub sind halt private Projekte, muss man sich dann halt irgendwie so ein Enterprise Pro User. Also
privat im Sinne von, man kann sie nicht öffentlich einsehen.
Genau. Aber das will man ja eigentlich auch nicht so. Warum sollte man Code nicht offenlegen? Es gibt keinen Grund, Code nicht offen zu legen. So, also mal ganz ehrlich. Das einzige Ding ist halt so, ne, wenn halt alle Projekte dort wieder hingehen, so haben wir natürlich wieder auch ein Unternehmen sozusagen, was 90% dort der Infrastruktur hostet. Also ich meine, du kannst halt immer mirroren, ne? Das geht halt noch gut.
Es gibt doch noch, man kann sich halt so GitHub-ähnliche Plattformen auch selber hosten. Also da gibt es dieses GitLab-Projekt. Das ist an sich vom Funktionsumfang geht das eigentlich voll so in die Richtung GitHub und wird jetzt auch immer ein bisschen einfacher, es einzurichten. Und es ist dann halt auch schön bunt und kann man Pull-Requests machen und funktioniert eigentlich auch ganz gut. Habe ich auch im Einsatz. So auch gerade für Firmen ist es vielleicht noch interessanter dann, wenn man dann doch ein internes Projekt mal haben will und es dann jetzt nicht irgendwann eine andere Firma auslagern will.
Ja.
Ansonsten ist GitHub ja sowas wie eine zentrale Dezentralisierungsagentur.
Ja, kann man so sagen, ne? Dezentrales Versionskontrollsystem auf einer zentralen Web-Plattform. Plattform, ja. Das ist das schwierige Wort, was mir nicht einfallen wollte.
Das ist aber trotzdem alles sehr blümchenhaft umschrieben. Ich würde es eher als Facebook der Entwickler bezeichnen.
Ja, dass du wieder trollst, so, das wundert mich jetzt gar nicht. Nee, aber prinzipiell so ein bisschen hat das so diesen Nachgeschmack, ne?
Ja.
Also ich habe auch schon überlegt, ob ich es einfach boykottiere, so, um mal wieder gegen den Strom zu schwimmen. So einfach bloß zu sagen, fickt euch, ich bin jetzt cool, so, ich mach das jetzt nicht mehr, weil es alle machen. Aber nee, dafür ist es doch zu praktisch. Und ich glaube, die Leute, die hinter GitHub sind, so sind halt auch schwer in Ordnung. Das bringt ja natürlich einen Scheißdreck, wenn sie halt in einem korrupten Land wie halt in den USA oder sowas ansässig sind, aber Ja, shit happens.
Ja, halt wie gesagt, deswegen wäre es schön, dass ich da selber so ein GitLab zu hosten.
Ja, genau. Also GitLab wäre vielleicht mal was. Vielleicht will ja irgendjemand mal so ein GitLab-Themenabend oder sowas machen. das wäre mal cool. Also ich habe ein bisschen Erfahrung so, was Git selber hosten angeht, irgendwie so mit Gitolite. Und Gitolite hat ja erstmal gar keine Oberfläche oder so. Das ist ja einfach bloß ein bisschen Perl um ein bisschen Git. Und das geht halt mega komfortabel, weil man kann irgendwie so seine ganzen Sachen, man muss da nicht irgendwie mit User und Zugriffsrechten so und sowas rumopern. Es kümmert sich darum und du kannst es alles über einen Git-Repository an sich verwalten. Und das nutzen wir auch im Chaos. Allerdings ist halt wieder doof, so du musst halt irgendwie Leuten SSH-Schlüssel schicken und so weiter. Dann hast du keine Web-Oberfläche, dann nimmst du sowas wie Cgit. So, da kannst du natürlich dir ganz, ganz viel Mühe geben und das selber gestalten. So, du kannst aber halt auch einfach keinen Bock haben, das selber zu gestalten und sagen, ach, fickt euch, ich lasse das so. Und dann sieht's kacke aus. Und man kann halt nicht gemütlich Code scrollen. Und da wäre so ein GitLab halt mal echt interessant. Also ich kenne das halt zum Beispiel so von Track oder so. Was auch so Issue-Tracker-Systeme sind, was in Firmen dann eingenutzt sind. Die haben dann teilweise auch so Source-Code-Browser. Und dann klickst du da drauf, dann lädt das irgendwie eine Dreiviertelstunde. Und dann sieht's halt nicht schön aus. Und das hat GitHub halt echt raus, dieses UI und der Editor und so. Das sieht halt nach was aus. Da macht's halt Spaß auch, das zu lesen.
Na, ich hatte vor einigen Wochen mal so ein GitLab aufgesetzt. Das ging wirklich schmerzfrei und war auch ziemlich schick und schnell halt aufgesetzt. Und als dann so Shellshock die Runde macht, habe ich es dann auch erstmal vom Netz genommen, weil es auch davon betroffen war.
Du hast doch in Ruby alles geschrieben.
Ja, aber es war trotzdem davon betroffen. Also, okay. Ich kann es nochmal raussuchen, aber.
Ja, die Frage ist da halt dann immer so, naja, finden es die Leute, weißt du, auf GitHub, so wenn du halt irgendwie, inzwischen ist es doch so, naja, gibt's sowas schon und dann machst du halt irgendwie, suchst du auf GitHub, so DuckDuckGo hat auch schon so eine Bang-Schreibweise oder so, dass man, ich glaube GH oder so für GitHub. Ich kann das mal
Shortcut
testen. Genau, wenn man Bang GH und dann
Den Suchbegriff eingibt,
funktioniert. Ja, da geht's direkt auf GitHub und sucht direkt bei GitHub. Das ist halt, weil DuckDuckGo halt auch spitze ist. Ist DuckDuckGo eigentlich auf GitHub? Siehst du, jetzt könnte man ausprobieren jetzt hier zu Hause. Genau. Und dass man dort dann halt einfach schon relativ viel findet und so, ist halt schon cool. Und dass man halt einfach sagen kann, okay, ich muss jetzt halt bloß irgendwie mir das dort merken und dann kann ich das Repository starren und finde das halt irgendwie immer wieder. Ist halt besser, als wenn ich halt weiß, okay, warte mal, irgendwie so war die, muss mir die Website merken von dem Projekt und dann finde ich das Projekt noch interessant so und die Hälfte findest halt nicht. Naja, aber das Facebook der Entwickler, wir sind abgeschwiffen.
Du bist abgeschwiffen.
Ja.
Also ganz so feit wie mit dem Facebook-Vergleich würde ich jetzt nicht gehen. Immerhin gibt's noch keine Realnamenspflicht. Und Funding kann man auch sicherstellen mit BitHub.
BitHub? Mhm. Was ist das?
Da kannst du dann deine Features quasi crowdfinancen lassen mit Bitcoin.
Das ist ja cool. Das ist gut. Ja, ja. Finde ich gut. Würde ich jetzt forken? Ist das dann das Like auf GitHub? So.
Nee, da gibt's die Sternchen dafür.
Ja, okay. Gut, weiter in News. Wir müssen uns beeilen, weil wir wollen ja noch über andere Sachen reden. Bevor wir die ganze Zeit jetzt über BSD reden, würde ich kurz nochmal auf Debian eingehen. genau. Debian bleibt erstmal bei Systemd. Jetzt sehen Sie also, was? Haben wir die Diskussion nicht schon durch? Nee, die ist noch nicht durch. Das war erst vorläufig. Und jetzt gab es wieder so eine General Resolution. Das ist halt, wenn sich alle Debian-Developer treffen und Hand für hoch, wer ist dagegen, Hand hoch, wer ist dafür. Genau, und in dem Fall ging es jetzt darum, ob halt Pakete, also Softwarepakete auf bestimmte Init-Systeme dependen dürfen. Weil zum Beispiel GNOME, was ja jetzt mit Jesse, als allererstes müsste man eigentlich sagen, am 5. November war auch der Freeze für Jesse. Also das nächste Stable ist jetzt in den Freeze gegangen und die haben sich einen engen Zeitplan gesetzt. Die wollen zur FOSDEM, was am 31.01. bis 1.02.2015 ist, wollen die releasen und dann dort dicke Feier machen. Das ist übelst gut, weil ich habe nämlich schon gebucht für FOSDEM. So, dann kann ich nämlich dorthin gehen und sagen, hey cool, ich feiere mit euch. Genau. Und da haben die sich jetzt ganz schön was vorgenommen. Und dort stellen die jetzt ihren Standard-Desktop auch wieder um von XFCE wieder zurück auf GNOME und liefern Debian mit Standard-Desktop halt wieder GNOME 3.14 aus. Und GNOME ist halt eins von den größeren Softwarepaket in die Weltstreuer Projekten, die halt zum Beispiel irgendwie Dependencies auf Systemd oder sowas durchaus haben. Also LogInD oder sowas dependet, glaube ich, hier GNOME Keyring-Kram oder so, womit die jetzt PolicyKit, also irgendwie so. Wir müssen jetzt vielleicht auch nicht zu sehr ins Detail gehen. Genau, und da gab es halt so diese General Resolution, ob man halt jetzt irgendwie darauf dependen darf. So, da haben die dann erstmal irgendwie gesagt, ja, ne, das ist jetzt irgendwie doch nicht so wichtig. Darf man halt so, man kann halt dann einfach Pakete schreiben, die dann halt wieder für andere für andere Init-Systeme in Ordnung sind. Und daraufhin sind dann halt auch gleich wieder Entwickler ausgestiegen. Zum Beispiel ist der Ian Jackson, das ist jetzt der dritte von 8, die dort im Technical Committee sitzen, neben noch zwei anderen, deren Namen ich gerade vergessen habe, aber nicht jetzt recherchieren muss. Genau, da sind halt jetzt schon ein paar zurückgetreten. Da könnte man jetzt denken, oh krass, sind die dort alle heftig verstritten, alles wegen diesem Init-System. Und wer so ein bisschen die News verfolgt, merkt ja schon, okay, die diskutieren da schon ziemlich lange. Also erst hieß ja Debian, nee, wir bleiben erstmal. Und wo Fedora und Arch schon lange Systemd benutzt, waren die erstmal immer noch auf Sys5. Und dann mit Jesse wurde dann gesagt, okay, neues Init-System. Dann ging's los, na, was nutzen wir? Irgendwie bleiben wir jetzt doch bei Sys5, nutzen wir Upstart. So Upstart und Systemd haben sich dann eigentlich so den größten Konkurrenzkampf geliefert und dann kam halt irgendwann so, okay, Debian geht zu Systemd, kurz danach hat Canonical, die halt Upstart entwickeln und halt auch hinter Ubuntu die führende Kraft sind, dann gesagt, na gut, wenn Debian zu Systemd geht, gehen wir halt auch zu Systemd und Upstart wurde eingeäschert und ich glaube, Gentoo nutzt das noch, oder?
Na, Gentoo hat sein eigenes System ist OpenRC. Ja. Aber man kann auch Systemd unter Gentoo benutzen.
Ja,
man
muss ja eh alles bauen, also selber. genau, und da gab es jetzt wieder so ein diese General Resolution und damit bleibt es halt erstmal, dass Debian vorerst auf Systemd bleibt und es auch passieren kann, dass Debian-Pakete auf Systemd dependen. Und dass es halt in Ordnung ist, dass die auf dieses Init-System dependen. Und da sind halt Leute gegangen. Ist halt basisdemokratisches Projekt. Ne? Also die sind halt nicht bloß so auf freie Software, sondern halt auch so, jede Stimme ist halt gleich viel wert. Deshalb kann halt sowas sich in die Länge ziehen. Und ich finde das jetzt auch nicht groß schlimm. Ich finde, das klingt immer so negativ. Und Leute kommen dann an und sagen, ja, die zanken sich da bloß und die sind ja alle blöde, diese Leute, aber ich glaube so, das ist halt ein normaler Werdegang. Es sind halt viele Leute, die halt an einem großen Projekt arbeiten und da gibt's halt Meinungsverschiedenheiten und das Projekt entwickelt sich manchmal in eine Richtung, wo halt Leute sagen, okay, jetzt sehe ich hier nicht mehr so meinen Platz, ich trenne mich davon und dafür kommen neue wieder dazu, hoffentlich. So, deshalb würde ich das vielleicht gar nicht so halten, auch wenn ich jetzt schon wieder 5 Minuten darüber rede. Aber Debian matters. Was haben wir noch? Mozilla stellt seine Standardsuchmaschine auf Yahoo um. Erstmal nur in den Staaten, eventuell aber bald auch woanders. Jetzt sagen sich alle so, ja und? Weil das Erste, was ich mache, ist auf DuckDuckGo umstellen. Das ist auch richtig so, weil Watscheln ist besser. Aber warum ist das wichtig so? Mozilla ist eigentlich eine coole Firma, die coole Software macht. Google hat da halt extrem viel Geld reingeschmissen. Also 280.000 oder Millionen? $280 Millionen, glaube ich, letztes Jahr. Und das ist halt größtenteils Geld, was die Mozilla dafür zahlen, dass Google Standardsuchmaschine ist. So, und diese Verträge sind jetzt halt ausgelaufen, ne? Da gab es halt immer so langlaufende Verträge. Und jetzt gibt es halt wieder einen neuen 5-Jahres-Vertrag und der wurde jetzt erstmal mit Yahoo abgeschlossen. Das ist nicht, ich habe jetzt nicht ganz auf dem Schirm, warum Google das jetzt nicht mehr möchte, so, weil sicherlich nicht, weil Google sich das nicht leisten kann. Ich könnte mir vorstellen, dass der Chrome inzwischen sich als Browser so gefestigt hat an Nutzerbase, so dass die halt einfach sagen, wisst ihr was? Wir haben unseren eigenen Browser, so was ihr macht, ist uns doch boogie, so die meisten Leute nutzen eh Chrome. Was, glaube ich, hier gar nicht stimmt. Ich glaube, in unseren Himmelssphären ist tatsächlich Firefox noch der weitverbreitetste, so in Mitteleuropa. Aber naja, ist halt ein heißes Rennen. So, und die gehen jetzt wieder zu Yahoo. Ich weiß nicht, wie viel Yahoo Mozilla zahlt, aber was halt schon so eine Sache war, ne, Google hat da viel Geld reingeworfen und von dem Geld wurden natürlich Entwickler bezahlt, die halt irgendwie Vollzeit dann schöne Software schreiben konnten und nicht irgendwie für böse kapitalistische Unternehmen anschaffen gehen mussten zwischendurch.
In dem Zusammenhang finde ich doch sehr interessant, wie die Suchmaschinenbetreiber identifizieren, von welchem Browser da gerade der Request kommt, also wer da gerade wie sucht und wer dann quasi damit Geld verdienen soll. Sprich, man könnte eigentlich mal für die Browser, die nicht Mozilla funded sind, Plugins schreiben, die das entsprechend übermitteln, um Mozilla um die Ecke zu unterstützen.
Also das ist, also bei mir ist sowieso der größte Kritikpunkt am Chrome immer gewesen, so, ihr habt kein ordentliches Vim-Plugin. Also ganz ehrlich, wenn ich meinen Browser nicht mit Vim-Key-Bindings bedienen kann, so, dann kann ich es auch sein lassen. Aber dann nehme ich wieder E-Links, wisst ihr das? So, und Vimperator funktioniert aber unter Mozilla halt immer ziemlich gut. Und wenn Vimperator mal gerade broken ist, dann funktioniert gerade Pentadactyl. Und andersrum so. Das ist halt immer ganz cool. So, die sind halt nie beide gleichzeitig kaputt. So.
So. Auf jeden Fall.
Haben wir noch News?
Ja, und ja, zwar vor ein paar Tagen, war das am Montag, Abend, hat der Ticketverkauf für den 31C3 begonnen. Also, falls ihr Tickets haben wollt für den Kongress, könnt ihr dich jetzt holen. Es wird auch auf dem Kongress ein Assembly vom C3D Expo geben, wenn ihr da uns treffen wollt.
Aber ich versteck mich.
Ja, werden wir dann sehen. Und noch ein anderer Punkt, am 8.12. dieses Jahres wird es ein Treffen der ersten Open Source Initiative Dresden geben. Also es geht um Open Source Software in Dresden und vor allen Dingen an der TU Dresden, also an der Universität. Und da soll halt erstmal eine Alternative zu Closed Source Software aufgezeigt werden. So.
Ansonsten, auf Netzpolitik ist heute ein neuer Bericht erschienen über Mitglieder der Five Eyes. NSA und GCHQ haben seit mehreren Jahren, also seit 2008 steht es im Bericht, Trojaner am Laufen, der vom Typ Backdoor ist und in Telekommunikationssysteme Zugänge diese Institutionen bereitstellen. Aufgeflogen sind sie im belgischen Telekommunikationsanbieter Belgacom. Am Sonntag.
Da war doch schon mal was. Belgacom. Ach du. Jetzt bräuchte man fotografisches Gedächtnis.
Auf jeden Fall. Mhm. Zumindest der Antivirenhersteller Symantec hat am Sonntag einen Bericht darüber veröffentlicht. Regen heißt der Trojaner. Und nach der Analyse sind wohl ganz speziell, also zu 48%, wohl Privatpersonen und Kleinunternehmen das Ziel, kurz gefolgt mit 28% Telekommunikations-Backbones. Kleinere Sachen wie Gesundheitswesen, Energie, Flugsysteme und Forschung sind jeweils mit einstelliger Zahl mit vertreten. Ja, das da möchte ich mich eigentlich in dem Zusammenhang nochmal bei Snowden bedanken, dass er da
Öffentlichkeit geschaffen hat für solche Angelegenheiten.
Ja. Ja. Also, den Film Citizen 4 kann man auch bloß empfehlen.
Auf jeden Fall.
Ist schick. Da gibt's vielleicht, also wenn der irgendwie mal es schafft, ja, das wird bestimmt auch noch mal eine HQ-Ausstrahlung von ihm. Aber der läuft auch noch in der Schauburg zum Beispiel, hier in Dresden. Kann sich angucken, habe ich gemacht. Letzte Woche irgendwann. Gut, sehr gut. Kann man auf jeden Fall. Ich will jetzt hier nicht spoilern, aber und wir müssen auf jeden, also ich bin da voll und ganz deiner Meinung, es muss Bewusstsein dafür geschaffen werden, so dass wir uns hier nicht irgendwie gegenseitig die ganze Zeit nur ausspionieren und aushorchen. Also
Der Film Citizen 4 ist übrigens ist von der Trilogie von der Laura Poitras, die das gedreht hat. Begonnen hat das mit dem 11. September. Ja. Der erste Teil, wer genaueres wissen möchte, könnte ja zum Beispiel mal citizen4film.com mal öffnen. Dort gibt's den Kinofinder, um sein Kino in seiner Nähe zu finden, um das zu gucken. Ansonsten gibt's sicherlich noch weitere Informationen im Web. Wartschön ist ja wieder angesagt, um sich die anderen zwei Teile vielleicht auch noch angucken zu können. Wir sind sie unter Umständen schon auf DVD erhältlich. Ich halte das für eine gute Sache, was die Frau da gemacht hat.
Ja, auf jeden Fall. Finde ich auch auf jeden Fall unterstützenswert. Also ich muss auch sagen, so dafür gehe ich halt auch gerne ins Kino. So und zahle da meine paar Groschen dafür und so. Das ist halt ein Film, den man durchaus unterstützen kann. Okay, wir haben nicht mehr ganz eine Stunde, noch 50 Minuten. Ich mache hier nochmal schöne BSD-Schunkelmusik an und danach fangen wir an mit Thema, oder?
Ja. Jo.
Coolio. Jetzt muss ich hier den richtigen hochdrehen, sonst ist scheiße. Jo. Check, check. Wir sind wieder gelandet. Ja, BSD. Also ich bin ja hier kerniger Linuxer, Lunixer. Also was ist denn das eigentlich hier, das BSD? Also BSD hat irgendwas mit Berkeley zu tun, das ist diese Uni in Kalifornien. Aber was vielleicht erzählt, ich habe hier vier BSD-Experten vor mir. Und ich wünsche mir, dass ihr jetzt erzählt, was es so mit diesem BSD da auf sich hat und vielleicht so ein bisschen irgendwie, wie das aufgekommen ist.
Ja.
Das ist doch schon alt.
Schon, also die Ursprünge von BSD, die liegen so in den Anfang der 70er. Und zwar wurde da an den Bell Labs in den USA das Betriebssystem Unix, also das Unix Timesharing System entwickelt. Also von so richtig von so Hackern mit langen Bärten, so wie man sich das vorstellt. Also das ist auch so ein bisschen aus dieser Bewegung, so aus dem Umfeld ist so ein bisschen diese Hackerbewegung auch so entstanden. Man hat halt das damals als große Neuerung die Programmiersprache C eingeführt, weil bisher hatte man halt so viel in diesen Assembler geschrieben. Also Assembler ist halt so eine sehr low-levelige Sprache, also sehr maschinennah, und man musste halt für jedes immer wenn neue Hardware kam, musste man halt wieder dieses Betriebssystem anpassen, und deswegen war dann C also eine Verbesserung. Was kann man noch so über Unix sagen? Ja, bei Unix gibt's halt so ein paar Grundprinzipien. Zum Beispiel ist alles halt eine Datei. Also nicht bloß Dateien, sondern auch, ich kann auch Geräte, wie zum Beispiel eine CD-ROM oder so, kann ich halt über eine Datei ansprechen. Und es war halt multi-user-fähig, also das war jetzt auch zur damaligen Zeit eine Neuerung. Also es war Wahnsinn, wie viel Nutzer man damals auf dieser langsamen Hardware, oder heute vergleicht langsamen Hardware, wie viele Nutzer da gleichzeitig sich einloggen konnten. Wie gesagt, dieses Unix, das wurde halt von dieser Firma Bell entwickelt und von der Firma AT&T, und das war halt eine Telekommunikationsfirma, und die durfte halt keine Software verkaufen, und deswegen hat sie die dann 7 Jahre später an die Universität von Berkeley weitergegeben, damals zum Preis der Datenträger, und dort wurde diese dann aufgegriffen und teilweise weiterentwickelt. Maßgeblich zu nennen wäre hier Bill Choi, auch der Finder vom Editor VI, den wir auch heute noch viele benutzen. Und es entstand die erste Distribution aus dieser Weiterentwicklung, die erste Berkeley Software Distribution. Das hat sich dann so eine Weile weiterentwickelt, und was, glaube ich, maßgeblich zur Verbreitung von dieser Distribution geführt hat, ist das DARPA-Projekt. Das Militärprojekt, also vom US-amerikanischen Militär entwickelten Projekt, hat die erste TCP/IP-Implementierung in die Berkeley Software Distribution eingebaut, worauf es dann sehr beliebt wurde und auch von vielen Firmen übernommen wurde. Allerdings war halt das Problem, dass man damals noch Lizenzkosten bezahlen musste an AT&T. Und das hat dann dazu geführt, dass man dann immer mehr von diesem alten AT&T-Code entfernt hat. Also das wurde halt einfach neu geschrieben, bis es dann irgendwann komplett frei von dem ursprünglichen Unix-System war. Und man es unter eine neue Lizenz stellen konnte, also das ist quasi eine Lizenz frei von AT&T war, und zwar die BSD-Lizenz. So, zur BSD-Lizenz, kann man vielleicht
nur was sagen? Ja, bring das doch. Ich meine, das ist doch auch so eine Free-Software-Lizenz, so. Können wir erwähnen, was ist denn da vielleicht so der Unterschied zur GPL? Was so die anderen, was diese ganzen Linuxer, Lunixer dort alle verwenden?
Es ist halt nie general public, sondern das ist die Besonderheit. Man kann da halt auch den Code halt dicht machen. Da gibt's so ein Beispiel, nennen wir mal Mac OS X, so, ne, was halt auch mal ein BSD irgendwann mal war und später halt zugemacht worden ist. Also die MIT-Lizenz beziehungsweise die BSD-Lizenz gibt ihm halt die Möglichkeit zu sagen, okay, ab dem Zeitpunkt jetzt ist der Quellcode nicht mehr offen, was ja ein wesentlicher Unterschied zur GPL halt ist.
Genau, ich kann also sozusagen sagen, ja, das Projekt, das gefällt mir, das ist Open Source, das ist BSD lizenziert. Ich nehme jetzt den Code so, bastel da jetzt meinen eigenen Schnulli-Butz drumrum und stelle aber mein eigenes Projekt jetzt unter eine kommerzielle Lizenz und will damit Cash-Moneys machen.
Jo.
Was halt bei der GPL nicht möglich ist, genau. Also, und sie ist schön kurz. Das ist eine Lizenz, das ist eine der wenigen Lizenzen neben der Shut the fuck up License.
Do what the fuck you want License.
Genau, do what the fuck you want. Was in meinem Kopf vorgeht, ist. Genau, das ist eine der wenigen Lizenzen, die ich mir tatsächlich durchgelesen habe, weil die GPL war mir zu lang. Bis jetzt.
Also, die kurze Variante, das sind halt wirklich zwei Absätze, wo halt drin steht, dass die Lizenz halt irgendwie wieder reproduziert werden muss. Und ist gar nicht. Zweiter Punkt. Wie auch immer. Aus diesem, also dieses Unix-System, das wurde halt auch häufig von verschiedenen Firmen irgendwie weiterentwickelt. Also die haben dann eigene Sachen reingebracht und es gab halt einen Wildwuchs. Da gibt es auch Grafiken, wo man sieht, wie die Unix geforkt wurde und weiterentwickelt wurde. Einer dieser Zweige, und zwar das 4.3 BSD Lite, das wurde damals auf die Intel x86-TPUs portiert. Und von dort aus kamen dann halt sehr viele so PC-Entwickler, also das war halt die Hardware, die man auch als Entwickler sich so leisten konnte. Und das hat dann halt dazu geführt, dass sich aus diesem ursprünglichen BSD-Code dann so neue Projekte entwickelt haben. Und unter anderem hier das heute noch anzutreffende NetBSD und das FreeBSD.
Sind wir schon bei den Derivaten?
Ich würde schon.
Ja.
Ja.
Ja. Was vielleicht cool wäre, bevor wir jetzt über die, wir lassen uns doch erst über die Derivate reden und dann über die Unterschiede zu Linux. Ja. Weil ich habe so ein paar Fragen, so gerade was jetzt den Unterschied angeht. Aber vielleicht können wir erstmal jeder von euch seinen Lieblings-BSD vorstellen.
Würde ich sagen, wir fangen mit FreeBSD an. das verbreiteste BSD, also das mit der größten Community, ich glaube, da sind wir uns alle relativ einig. Was kann man so zu FreeBSD sagen?
Ja, also ich selber nutze gerne, sehr gerne FreeBSD, das ist mein Lieblings-OS. Aus einem einfachen Grund, es gibt da sehr viele Software-Portierungen, also derzeit wohl 24.600 Ports. FreeBSD ist ja Feature entwickelt. Feature bedacht, sage ich jetzt mal. Also sowas wie ZFS, D-Trace und irgendwelche anderen Neuerungen fließen da immer sehr schnell rein im Verhältnis zu halt anderen BSD-Derivaten.
Magst du mich vielleicht kurz zu D-Trace sagen oder so, was das ist?
Nee, ich wollte ja so auf die Besonderheiten zwischen den BSDs eingehen, okay. Jetzt nicht okay. Auf die einzelnen Trittfunktionen, die da irgendwie halt reingekippt sind.
Super vor. Aber wir sind mal wieder super vorbereitet.
Nee, das hat jetzt nichts. Ja, ich fand jetzt das jetzt nicht allzu spannend und erwähnenswert. Ich würde lieber draußen gerne ein Gespräch entwickeln, so mit den anderen Leuten, die halt ihre BSDs mal kurz vorstellen, dass wir dann ein bisschen so die Unterschiede darstellen, weil ich finde, BSD definiert sich immer anhand der Unterschiede zwischen den einzelnen Derivaten und nicht unbedingt.
Das wird ja ein ziemlich eintöniges Gespräch, weil wir sind uns, glaube ich, ziemlich einig, dass wir FreeBSD wohl hauptsächlich nutzen. Und
ich bin auch ein großer Fan von OpenBSD. Und das auch aus ganz speziellen Gründen.
Ja, was ist denn so der Unterschied dazwischen? Also ihr redet jetzt hier von Free, Open und in der Vorbereitung zur Sendung habe ich auch irgendwas von NetBSD gelesen und dann gibt's ja noch andere Sachen. Die Frage ist jetzt halt so, ne, wenn ich jetzt aus meiner Linux-Welt komme, so als verstrahlter Milchbubi, wie ich halt nun mal so bin, dann kann ich mit so Worten wie Distribution was anfangen. Also, ne, ich weiß halt irgendwie so, gut, da gibt's verschiedene Distributionen, so die zweigen voneinander ab, so, da gibt's irgendwie welche, die haben dann halt denselben Paketmanager, aber die unterscheiden sich dort und dort, und andere, die haben wieder komplett andere Konzepte, und sonst sind das eher so File-Geschichten, irgendwie zum Beispiel bei Arch Linux, die schmeißen halt einfach mal das Bin-Verzeichnis raus, ne? Und in allen Distributionen gibt's das halt noch so. Das sind so, sagen wir mal ganz grob gesagt, so die offensichtlichen Unterschiede. Was ist das bei BSD, wenn ich jetzt OpenBSD oder FreeBSD benutze?
Okay, dann vielleicht mal kurz der Unterschied zwischen Derivaten und
Distribution.
Bei Emacs Linux hast du doch immer denselben Kernel Source. Das heißt, ob du jetzt nur einen OpenSUSE nimmst oder einen Ubuntu, du hast doch immer eigentlich vom Source her den, quasi wenn du jetzt den 3.2er-Kernel nimmst, doch eigentlich immer denselben Code.
Immer das, was du Linux
regelmäßig genau, also das Linux an sich genau. Ist dort ja der Kernel, genau.
Genau, da ist es halt so der Kernel, aber die Distribution ist dann eigentlich nur, wenn ein Hersteller so gewisse Vorzüge hat für einen speziellen Paketmanager oder dir per Default irgendwelche speziellen Sets an Pakete mit halt installieren lässt, richtig?
Ja.
Genau. Bei BSD ist es in dem Fall, spricht man von Derivaten, wenn von einem Code-Strang sich dann halt mehrere Unterversionen, aber trotzdem auf denselben Kernel-Code beziehen, entwickelt sind. Also sprich, wenn du jetzt ein FreeBSD-based hast, Derivat, dann könntest du jetzt von FreeBSD ableitend PCBSD betrachten. Wenn du jetzt aber OpenBSD nimmst, ist der Kernel auch ein anderer als wie bei FreeBSD.
Ah, also okay, BSD heißt nicht selber Kernel.
Genau.
Also OpenBSD und FreeBSD haben unterschiedliche Kernel, aber es gibt auch welche, die auf demselben basieren. Ja. Okay, das ist schon mal ein Unterschied. Das ist schon mal ein dicker Batzen. Und okay,
vielleicht bleiben wir gleich mal auf dieser Kernel-Ebene. Also da, ich glaube, das war ja ohnehin so das Ziel, dass man da mal so sagt, was sind denn da die wichtigsten und die nennenswertesten? Und ne, wir haben jetzt schon was von einem FreeBSD gehört, von einem OpenBSD, von einem NetBSD und gerade hinsichtlich Kernel, ganz interessant, DragonflyBSD. Und DragonflyBSD ist beispielsweise der Ansatz eben, dass es da so ein Hybrid-Kernel gibt, ne, so eine Mischung zwischen monolithisch auf der einen Seite und so Mikro-Kernel auf der anderen Seite. Und das ist eine der wenigen Fälle gewesen, wo zum Beispiel FreeBSD, die grundsätzlich alle sehr an einem Strang ziehen, mal geforkt worden ist.
Auf jeden Fall. Das springt also so ein bisschen raus, weil die Grund viele BSD halt beziehungsweise der Rest monolithisch sind. Was ist eigentlich der Unterschied zum Hybrid-Kernel gegenüber zu einem monolithischen direkt? Wobei beim monolithischen quasi alles im Kernel ist, bis auf Anwendungen, ist beim Hybrid-Kernel das Dateisystem und der Unix-Server zum Beispiel ausgelagert.
Also, muss ich das
und nicht Teil des Kernels.
Man muss sich das so ein bisschen vorstellen, also so im monolithischen Kernel, da kann halt jeder Treiber quasi auf irgendwie auf den gesamten Speicher so ein bisschen zugreifen. Und bei dem hybriden Kernel, da können jetzt zum Beispiel, also wenn gibt's dann so so Dienste, die dann untereinander kommunizieren, und es ist dann sozusagen, wenn dieser Dienst abstürzt, kann das Betriebssystem halt weiterlaufen oder halt, beziehungsweise die anderen Dienste können halt trotzdem.
Genau, also bei einem Mikrokernel oder so kann dir der USB-Treiber nicht den kompletten Betriebssystemkern lahmlegen, was bei einem monolithischen natürlich geht. Dafür hat der monolithische den Vorteil, dass er in den meisten Fällen halt schneller ist, weil du musst ja an sich auch bloß reinbauen, was du brauchst. Und es ist halt mit reinkompiliert und dadurch hast du halt Laufzeitvorteile, weil du halt nicht kommunizieren musst. Ich glaube, viel tiefer müssen wir jetzt auch nicht in die Kernel-Sache dort einsteigen. Was mich interessieren würde, okay, das sind jetzt irgendwie separate Kernel, aber haben die jetzt irgendwie denselben Ursprung? Oder was macht so, also bei Linux oder bei GNU-Linux spricht man ja immer davon, man hat irgendwie den Kern und dann ist da halt irgendwas drumrum gebaut, so. Viel ist da halt diese GNU-Toolchain. Und dann gibt's halt Distributionen, die haben halt, wie wir das gerade erörtert haben, irgendwie dort ihren Klimbims da rumgezogen. So, und jetzt sagst du, okay, bei BSD ist es nicht so, da gibt's halt unterschiedliche Kernel. Haben die dann überhaupt irgendwo noch geteilten Code? Also ich meine, gut, so was TCP/IP angeht, basiert wahrscheinlich das meiste irgendwie auf BSD-Implementierung.
Das kommt immer darauf an, wer zu wem was portiert und irgendwie miteinander hat interagiert. Also das findet ein riesengroßer Austausch so zwischen NetBSD, OpenBSD und FreeBSD statt, auch zwischen FreeBSD dann wieder zu Debian.
Okay.
Quasi so, die hat Erkenntnisse und Codeentwicklungen, die bedienen sich da immer gegenseitig teils. Ja. Was das Ausführen des Codes jetzt selber halt angeht, ich kann jetzt kein OpenBSD Binary Package nehmen und das unter FreeBSD einfach mal starten, das geht nicht.
Okay.
Bei Linux ist das anders. Da
gibt's dann andere Binary-Formate? Weißt du, das nutzen die nicht ELF oder?
Die nutzen schon ELF, aber ist ja halt anders getaggt.
Genau,
okay.
Aber du kannst auch und beispielsweise FreeBSD auch Linux-Code direkt selber ausführen. Da gibt's eine Linux-Emulationsschicht.
Okay. Gut, gut, gut.
Was nochmal diese Aufsplittung halt angeht zwischen Kernel und Toolchain. Soweit mir das jetzt bekannt ist und was ich jetzt so bei den 5, 6, 8 BSDs, die ich jetzt mal so in den letzten Jahren ausprobiert habe, festgestellt habe, ist, dass du immer eine feste Bindung hast zwischen Kernel und immer Userland. Also es kommt immer halt in einem Guss.
Kernel und Userland.
Also immer Userland sind so deine Standard-Tools, was du heute benutzt.
Ja.
Das kommt da quasi, wenn du ein kaputtes immer Userland oder einen du ziehst ja den Source-Code halt runter, compilest dir den Kernel, compilest dir das immer Userland, startest dann halt neu, compilest dir quasi über halt neue Ressourcen, den einen halt neuen Kernel, kann dir dein ganzes System mal schnell krachen gehen.
Oh.
Das ist bei Linux habe ich das noch nie so festgestellt, weil da kannst du meinetwegen, du hast den Kernel XY und machst da drin verschiedene Containerisierungen, ja, jetzt auch so wie halt LXC und lässt da auch verschiedene Distributionsversionen laufen. Das geht bei BSD nicht. Also das ist wirklich ganz klar aufeinander halt abgestimmt.
Okay.
Auf jeden Fall.
Das hat natürlich auch Vorteile. Also man kann sich jetzt zum Beispiel, wenn man so ein BSD hat, dann kann man in der Regel sich auch mal einfach sagen, so jetzt lade ich mir mal den gesamten Quellcode von meinem Betriebssystem runter und dann kann ich mir den packen und dann angucken. Das ist auch ganz schön, wenn man sich mal so selber was irgendwas anpassen will oder mal wissen will, wie das alles funktioniert, weil das dann halt alles im Stück ist. Die BSDs, die ich bis jetzt gesehen habe, die verwalten das auch im gleichen, in der gleichen Versionskontrolle. Also man sieht dann auch die Historie, das hat dann auch Vorteile beim Entwickeln, dass wenn sich dann halt eine Änderung zum Beispiel im Betriebssystem ergibt, dass man das dann wirklich gleich durchsetzen kann mit dem Userland, was wir erwähnt haben.
Ja, das stimmt, da gibt's dann nicht so einen Krach immer.
Jo, und wenn wir so wir haben ja jetzt so mit Dragonfly angefangen, um das vielleicht abzuschließen, vielleicht magst du das ja noch machen, so die restlichen nennenswerten Features da nennen und dann gehen wir so zum nächsten.
Ja, ein Feature zum Beispiel von Dragonfly ist das Filesystem, wie bereits gesagt, das liegt im Userland, das sogenannte Hammer-FS. Das ist wohl auch ziemlich Hammer von seinen Fähigkeiten her. Also die Webseite von Dragonfly tutoriert halt das mit hohen Zugriffsgeschwindigkeiten und dass man integrierte Spiegelungen hat, wodurch man auch Snapshots auch leichter erstellen kann, weil die Funktionen halt built-in sind. Und einen leichten Zugriff auf die Historie in dem Dateisystem. Mir war so, als meinte mal jemand, es wäre wie Git. So kann das.
Naja, also prinzipiell hinsichtlich so Versionenverwaltung, ne? Und das halt auf Filesystemebene.
Ja. Okay. Es gibt mittlerweile seit der 3.6 Version die Version 2 des Filesystems. Und eingebaute Kompressionsalgorithmen sind zum Beispiel wie LZ4 und Zlib. Wie vorhin schon erwähnt, nutzt Dragonfly BSD den Hybrid-Kernel. Der hat einen ziemlich ausgeprägten Synchronisationsmechanismus durch Token-Vergabe. Deadlocks sind da wohl auch nicht mehr so. Ist komplett deadlock-frei. Der Kernel bedeutet so viel wie ein Prozess kann den anderen nicht sperren. Wenn zwei Prozesse drauf zugreifen, wird das halt nicht gesperrt und der Kernel kann sich jetzt aufhängen, was wir vorhin erwähnt hatten. Die Zusammensetzung durch das Hybrid-Kernel der einzelnen Teile ist halt auch ziemlich simpel. Was durch den Hybrid-Kernel mit dazukommt, ist, dass jeder Prozess seinen eigenen Prozess-Scheduler erhält und dieser halt auch nur durch den Interprozessor-Interrupts geswitcht werden kann. Jo. Ansonsten für Serversysteme ist das auch noch ganz praktisch. Wenn SSDs verbaut sind, die benutzen Swapcache, was die Performance um einiges hebt bei Zugriffen auf Datenbanken. Ist wohl das einzigste seiner Art, was das auf diese Art und Weise realisiert.
Ja. Also macht das jetzt so, wenn ich dir so zuhöre, wie du irgendwie so die technischen Leckerlis aus Dragonfly da rausziehst, macht das für mich so ein bisschen so den Eindruck, als wäre das halt eine sehr spezialisierte Sache. Nun hatte ich, hatten wir halt vorhin schon erzählt, dass aus der BSD-Linie halt so ganz viel Netzwerk rauskam. Wenn man so sonst so überlegt, so was so aus dieser BSD-Software-Sache, dann kommen da so Sachen wie OpenSSR und den TCP-IP-Stack so ja, haben Kami. Die auch mal. Ich glaube, ja. Ziemlich viel basiert da irgendwie so auf so einer BSD-Implementierung.
Vielleicht sollten wir, bevor wir jetzt immer auf die wirklich Einzelheiten und Spezifikas der einzelnen BSDs halt eingehen, vielleicht mal grob so zusammenfassen. BSD ist, ich habe das irgendwann mal in einem Blogartikel gelesen, so als Überschrift, und das fand ich super passend, als unbekannter Gigant quasi da draußen am Start. Also viele Firmen nutzen das, meistens quasi halt im Backend, so als Server-Infrastruktur, ohne dass ansatzweise der halt Leute da draußen großartig davon mal irgendwie so gehört hätten. Aber ich glaube, so was euch definitiv ein Begriff sein sollte, ist eine Firma wie WhatsApp. Also WhatsApp nutzt in ihrer eigenen Server-Infrastruktur FreeBSD. Vor ein paar Tagen hat quasi Jan Koum oder so, wie der halt ausgesprochen wird, 1 Million US-Dollar der FreeBSD Foundation gespendet
dafür. Ja, das war richtig so.
Dann NetApp, Netflix, was gibt's da noch so? Also da gibt's wirklich einige große Firmen.
Also Yahoo. Im Serverbereich ist genau. BSD genau. Sehr verbreitet. Ja. Genau. Ja. Weil, also mir kam es halt auch immer so vor, so BSD, das ist halt so das, was man an sich so selber nicht benutzen will, aber was halt gut Internet kann. So, also so ja. War irgendwie, als ich so angefangen habe, mich für Computer zu interessieren, kam mir das halt so vor, okay, wenn du jetzt halt irgendwie so selber an deinem Laptop oder Desktop-PC sitzt, so, dann nehmen die meisten doch lieber irgendwie Linux. Und das ist nicht unbedingt richtig, diese Wahrnehmung, so, das habe ich selber jetzt schon durch euch mitbekommen, aber vielleicht war, also im Internet sind die halt richtig gigantisch. Da gibt's halt wirklich viele Server, die auf BSD laufen. Gibt's da bestimmte Gründe, warum die Linux zum Beispiel vorgezogen werden? Oder kann man halt sagen so, naja gut, das macht der Admin so, wie er das halt schon immer macht und
naja, es gibt halt so ganz maßgebende Projekte, die in den letzten Jahren überall halt eingeflossen sind. Also aus dem OpenBSD-Team, wahrscheinlich dazu die bekanntesten Portierungen, OpenSSH, nutzt jeder, überall, ja. Auch immer LinuxBSD, immer wo halt auch immer. Open Border Gateway Protocol Daemon, kennt vielleicht auch einige, die das halt nutzen. CARP, also dieses freie Redundancy-Protokoll.
Haben wir schon
mal drüber geredet. Hatten wir halt auch schon mal drüber so gesprochen. Also es gibt da schon sehr, sehr tolle Entwicklungen aus dem
Package-Filter.
Package-Filter, PF, genau.
Ja.
Ne, und im großen Betrieb möchte ich halt sowas wie ZFS vielleicht haben. Also, ne, ohne das Fass jetzt aufmachen zu wollen, was ZFS ist und ja.
Ne, über ZFS an sich haben wir ja schon mal geredet. Wir können ja ZFS einfach so als Dateisystem von was unter BSD sehr ist das. Ah, das ist eigentlich eine interessante Frage. Du sagst so, die basieren nicht auf denselben Code. Also wenn ich das Patch hier durchscrolle, dann sehe ich so bei dem FreeBSD-Punkt stabilste ZFS-Implementierung.
Ja.
Ist es denn so, dass ZFS auf allen BSDs standardmäßig irgendwie verfügbar ist oder implementiert?
Nur auf FreeBSD.
Nur auf FreeBSD. Ja. Also ist das gar keine allgemeine BSD-Sache, sondern eher eine FreeBSD-Sache. Das ZFS.
Richtig.
Also ja, okay. FreeBSD-Derivate. Also, das heißt dann wieder halt Ablege oder also Klone davon, sowas wie FreeNAS oder PCBSD oder was es da halt alles so gibt noch
für. FreeNAS ist was direkt.
FreeNAS ist jetzt so eine richtige Storage-Lösung, die auf FreeBSD basiert, genau.
Das ist cool. Okay. Und wenn ich jetzt irgendwie so aus der Linux-Welt komme und jetzt hier das Penta-Radio höre und die alle sagen so, puh, auf Servern so, dann nutzen die alle BSD. Und ich hätte das jetzt auch ausprobieren will. So, was sind so eurer Meinung? Ihr kennt ja beides. Also, so wie ich euch kenne.
Ja, wir fahren auch auf Laptops.
Was ist da so die größte Umstellung? Was sind so die markanten Unterschiede, wenn ich sage, okay, mit Unix an sich, so, ich weiß halt irgendwie, wie die Unix-Philosophie und so ist, und BSD ist da alles mit so raus entwickelt und so, aber auf was für Umstellungen muss ich mich da drauf gefasst machen, außer, dass ich jetzt halt irgendwie nicht mehr zwischen Distributionen mich entscheiden muss, sondern halt dort und das vielleicht ein paar Tools anders heißen?
Na, also, relativ triviales Beispiel bei FreeBSD, weil da halt der Ansatz zu Sicherheitskonzepten anders ist, muss ich mir erstmal sudo installieren.
Das muss ich bei Debian, wenn ich Minimalinstallation mache, auch. Und bei Arch Linux auch.
Genau, bei Minimal. Also man geht grundsätzlich erstmal vom Minimalprinzip aus.
Was Parameterübergabe meistens so angeht, also wenn man halt auf der Kommandozeile unterwegs ist, ist...
Genau, das ist eine sehr interessante Sache. Entschuldigung, dass ich dich... Nee, erzähl erstmal zu Ende, das war unhöflich.
Wird da halt der POSIX-Standard verfolgt. Hm. Bei Linux.
Also ich habe kein Z-I.
Z-I? Nein, das geht nicht.
Tja, das ist ja Kacke.
Nee, ich glaube auch nicht, ne?
dann muss ja wieder redirecten. Ja, das ist nämlich zum Beispiel so ein Killer-Feature, wo ich mich immer tierisch aufrege, wenn ich irgendwo Tools habe, die nicht genug konform sind, so weil ich dann nicht interaktiv SED nutzen kann.
Ja, es sind allerdings einige Ableger in den Ports verfügbar, die dann den GNU-Standard verfolgen.
Wie ist das denn so mit der Kompatibilität? Wenn ich jetzt sage, okay, ich schreibe jetzt Programme für Linux und so, und dann möchte ich jetzt, was weiß ich schreibe mir ein cooles Widget für mein Fenstermanager, weil Awesome jetzt auf GitHub ist, denke ich mir so, cool, ich kontribute da jetzt und greife da auf sowas wie das Proc-Dateisystem zu. Habe ich das?
Proc könnte man sich laden, so eine Art Proc und File-Descriptor.
Ja. Es gibt eine Linux-Kompatibilitäts- Möglichkeit. Vielleicht sollte man sagen noch, wie Dinge installiert werden unter FreeBSD, Drittanwendung.
Genau, habe ich einen Paketmanager?
Seit neuestem bei FreeBSD ja, also fertige Binaries. Bis vor Version 9.2 waren das noch Sourcen, die dann Ports Collection hieß das. Da liegt ein Makefile mit Metadaten, wo er sich das laden soll, mit welchen Flex man das also mit welchen anderen Programmen er benötigt, kriegt man einen Dialog, wo man das sich auswählen kann, was man da alles dazu haben möchte und was nicht. Dann bestätigt man das und er fängt dann an, das alles zu ziehen, zu installieren.
Zu kompilieren.
Genau, vorher erstmal alles zu kompilieren.
Ah, also kann ich nicht irgendwie, also habe ich einen Paketmanager, wo ich Binary-Pakete mir runterladen kann, so dass ich halt wirklich so, was ich jetzt meinetwegen auch unter Linux oder so meistens habe, oder muss ich halt tatsächlich selber kompilieren? Und wenn ja, wie aufwendig muss ich da kompilieren? Also muss ich selber da Autotools fahren oder?
Die Autotools sind durch die Community schon vorgegeben, funktionieren zu 95%.
Also mache ich dann Configure Make Install oder so.
Nee, du gehst in das Verzeichnis, in dem du das hast. User Ports / Kategorie, was haben wir zum Beispiel www/ Apache 24, wenn du das zum Beispiel installieren willst, in das Verzeichnis, gibst dann als Root Make ein, dann öffnet sich beim ersten Mal das Dialog für die Konfiguration. Da kann man dann mit der R-Taste und den Pfeiltasten hoch und runter sich das auswählen und abwählen, je nachdem, was man haben möchte. Und mit links und rechts OK oder Cancel markieren und mit dann auf Enter drücken, je nachdem, was man ausgewählt hat, und dann beginnt der Bildprozess. Falls da noch weitere Abhängigkeiten kommen, öffnet sich dann auch wiederum ein Dialogfeld. Wiederum ein Dialogfeld für dieses nächste, für die Dependency, wo man sich das auch auswählen kann. Man kann allerdings auch bei dem Make einen Flag mitgeben. Ich bin mir da immer nicht ganz sicher, wie rum. Config recursive oder recursive config.
Config minus recursive, ja.
Ja. Und dann kann man halt, bevor der ganze Bit-Prozess angeht, rennt er durch allen Dependencies durch, guckt das nach. Ansonsten fängt er erst zu bauen an und erst wenn er auf etwas stößt, kommt dann auch erstmal das Dialogfeld.
Also habt ihr alle irgendwie eure Browser aus den Quellen gebaut?
Ja.
Ja.
11 Stunden für Chromium.
Nein, haben wir nicht.
Okay, da war da, ich hab da nicht gehört, so, weil ich habe einmal Browser aus den Quellen gebaut. Ich sage, das will ich nicht nochmal machen. Also nicht unbedingt. Und du hast gerade gerufen, das geht noch einfacher und du hast gerade gesagt, nein, haben wir nicht. Also, wie kann man noch Pakete installieren, also Software installieren unter FreeBSD oder BSD generell?
Na, also zum Beispiel bei FreeBSD gibt's halt dieses, oder bei den anderen Derivaten gibt's halt auch ähnliche Programme, also das heißt PGNG. Und da haben sich dann halt Leute schon mal hingesetzt und bauen das dann schon alles vor und dann geht es dann auch, also es ist dann sozusagen so ein Gefühl wie auf den bei Linux-Dispositionen, wo das dann runtergeladen wird und was noch installiert wird. Und
dann, also dann sozusagen wie so ein Paketmanager.
Wie so ein Paketmanager.
Habe ich da auch Update-Verwaltung und so Kram?
Jo, also App-Get in der BSD-Welt.
Nee. Ganz einfach, weil der Paketmanager, also sowohl der alte als auch der Paket hat Next Generation Dingsy ist einfach nur grottenschlecht. Also ich muss es mal so sagen, der Paketmanager unter BSD ist einfach nur ekelhaft.
Okay, findest du kacke.
Bestes Beispiel so, du halt installierst einen Webserver, Lighty oder irgendwie sowas, denkst dir, ich brauche ein Webdev-Modul, installierst du das Binary-Paket und es gibt nur das eine, da gibt's nicht so wie bei Debian, kannst du noch weitere Module noch halt irgendwie nachher installieren, das geht da halt einfach nicht. Und dann stellst du halt fest, dass du in dem installierten Paket dir das Modul halt fehlt. Und was machst du da? Schmeißt das Paket da drunter, baust dir selber so mit den entsprechenden Flags. So
für wieder über die Ports.
Also selber bauen ist, kommst du halt immer besser. Und der Paketmanager, mach mal wirklich, lass mal eine BSD-Kiste, sagen wir mal FreeBSD, weil da kann ich auch immer schön drauf halt rumbashen, einen Monat lang halt ungeupdatet laufen, dann gibt's irgendwie einen Xorg-Update und du benutzt den PKGNG und willst da einfach mal updaten, dann saugt er sich zwar diese aktuellen Binary-Pakete, installiert sie halt, bricht dann halt an irgendeiner Stelle halt ab, weil da irgendwelche Files halt nicht gelöscht werden konnten oder irgendeinen anderen Fu. Startest du das neu, fängt er wieder von vorne halt an, die ganzen 50 Pakete drüber zu installieren, was null Sinn macht, und dann bricht er wieder halt ab. Das heißt, dann musst du halt händisch dann das Zeug dann irgendwie quasi entkonflikten. Also mit Abstand, PKG-NG ist einfach nur Schrott. Aber, ja.
Okay.
Ja, da gibt's halt scheinbar unterschiedliche Meinungen. Aber weil das angesprochen wurde, also gefühlt, ich bin ja einer, der eben nicht zu dieser Fraktion mit wir heizen, in Klammern compilen uns ja selber, gehöre. Also gab meinem Kenntnisstand nach auch schon früher eben PKG-Add.
So, ja, gab's früher
also,
auch schon.
Ne,
ja.
Wo das halt also schon, genau. Und NG, zur Erklärung vielleicht noch, steht eben für New Generation. Und ja, da ja muss man von dem Alten wahrscheinlich abschwören, irgendwie so. Beispielsweise bei OpenBSD, weil du ja nach allen Distros da gefragt hattest, ist das bis heute so, dass eben PKG-Add so schon fertige Binaries halt da liegen?
Ja, es funktioniert auch, also unter OpenBSD funktioniert das erstaunlicherweise wieder mit dem Paketmanager super. Das heißt so, du halt installierst du den OpenBSD und dann halt installierst du dir dein GNOME 3 mit KDE und anderen Fu irgendwie drauf und nutzt immer den Packet-Pad-Manager. Das geht, weil das wird einmal gefreezed, einmal gebaut, dann hast du deine 9000 Binary-Pakete und dann ist das alles irgendwie halt ineinander quasi in Symbiose, sage ich jetzt mal. Bei FreeBSD, wo das ständig quasi im Hardwalling hat, Releases so zwischen den einzelnen Paketen, kannst du einfach mal schneller brechen, deswegen kommt diese Packet hat Mensch schon dann nicht mehr ganz so klar.
Und dann muss man wieder Patch verwenden.
Genau, und dann kannst du also Patch verwenden und dir
mit
das auch
Diff. So patchen.
Mit dem Diff über E-Mail, über eine Mailingliste.
Sehr gut. Ja, magst du an der Stelle vielleicht nochmal ganz kurz herausstellen, was eben genau diese Besonderheit und dieses Stagnieren in Versionen von OpenBSD ist?
Nee, ich würde eher direkt auf PCBSD halt eingehen, weil da gibt's nämlich eine coole Sache. Die nutzen PBIs. Also das sind dann quasi nochmal so fertige Pakete auf Steroiden.
PBI steht für?
Musst du wissen, du benutzt PCBSD.
Push Button Installer. Ah,
genau.
Also man muss dazu sagen, PCBSD, das, wenn ich das so richtig verstanden habe, das ist so ein bisschen das Ubuntu unter den Debian-Derivaten.
ohne Canonical halt.
Ja, ohne, also das ist dann wirklich so, wie man das vorstellt, so mit grafischen Installer und Verwaltungsprogrammen.
Ja, also es ist das schöne, fertig, clicky, bunti FreeBSD.
Für den Desktop.
Und mit halt noch speziellen Weiterentwicklungen von FreeBSD.
Ah, also kann ich, wenn ich das jetzt ist, absolut
wie dieses, dann... Synaptic oder so hat Manager, glaube ich, heißt du?
Synaptic ist so ein grafischer
Paketmanager. Genau, das ist quasi das Ding.
Also, um das mal kurz festzuhalten, bevor alle komplett aussteigen, die noch nicht ausgestiegen sind. Wenn ich jetzt einen absoluter Anfänger bin und denke so, ja, ich würde gerne mal so ein BSD ausprobieren, so, dann kann ich unter PC-BSD mir den Kram grafisch installieren. Ich habe eine relativ geringe Einstiegshürde, weil ich nicht erst lernen muss, wie muss ich Ports handeln und irgendwie dort Dinge kompilieren. Wenn das größtenteils, also es ist ja nun nicht so dieser Dreier-Hop, so dass ich halt wirklich irgendwie meine Configure-Flex dort mit reinhacken muss, sondern es wird einem schon was abgenommen, auch beim Kompilieren, aber es ist halt immer noch Kompilieren und Kompilieren kann halt Zeit fressen. Und das habe ich da nicht unbedingt.
Ja, grundsätzlich wäre das so richtig. Ich würde mal aber sagen,
aber ich habe halt die meisten Features von FreeBSD trotzdem dort.
Alle.
Deshalb ist das gut für den Einstieg.
Genau. Also man könnte sagen, alle Menschen, die aktuell irgendwie so sowas wie Ubuntu, Linux, Mint mit Debian Edition, whatever da nutzen, die mögen eben mal PCBSD da ausprobieren und die Menschen, die Arch, Debian, whatever nutzen, zum Beispiel FreeBSD oder ein OpenBSD probieren. Wobei, wie man ja merkt hier, die persönlichen Präferenzen liegen hier meistens auf FreeBSD.
Na, das Erstaunliche bei PCBSD gerade ist ja durch dieses Klicken quasi in diesen Synaptic-ähnlichen Paket-Manager-GUI, gibt es dann jetzt neu, also habe ich da so zumindest vor kurzem halt entdeckt, wo ich das bei jemandem gesehen habe, der noch PCBSD benutzt, quasi er klickt da auf so einen Button und kann sich direkt die Applikation in einem Container rein installieren lassen, quasi in eine Jail. Das ist extrem fancy geil.
Möchtest du dann vielleicht gleich mal erklären, was eine Jail ist? Weil das hatten wir bis jetzt noch nicht.
Doch, das hatten wir schon in dem letzten, also kurz quasi in so einem virtualisierten Container.
Ja. Genau, also ne, alle, die an der Stelle nicht wissen, was es irgendwie so Containerisierung ist und so weiter, einfach mal letzte Penta-Radios und so.
Vorletzte.
Genau, vorletzte Folge. Da anhören. Jo. Also, ne, prinzipiell da können wir ja damit eigentlich gefühlt auch PC-BSD dann nach damit abhaken. Also
ja, wir müssen sowieso abhaken, weil wir haben noch 10 Minuten.
Richtig. PC-BSD ist praktisch ein FreeBSD mit halt Clicky-Bunti oben drüber und einigen Erweiterungen. Um Beispiel da halt zu nennen, wie eben gerade angesprochen, gibt's dieses App-Café, wo man sich halt, ne, so Software Center like halt diese sogenannten PBIs direkt installieren kann. Es gibt halt sowas wie Live Pre-Server, was Backup-Möglichkeit eben mit ZFS und so macht. Und für die Menschen, die halt ne, sich JS direkt zusammenklicken wollen, gibt's Warden, heißt das. So. Das, ja. In dem gleichen Zusammenhang eben, wurde auch schon angesprochen, gibt's halt hier FreeNAS. Und das ist auch schön mit Clicky Bunti alles.
Ja, also FreeNAS ist halt so, das installiert man sich auf einen USB-Stick und dann, wenn man zum Beispiel zu Hause so einen Heimserver haben will, wo man seine Daten hinschaufeln kann oder Filme von gucken kann, dann steckt man das halt an so ein NAS-Hardware an und das läuft dann einfach dort drauf und hat ein schönes Webinterface und kann man das so als Heimserver so betreiben.
Die Besonderheit auch bei den BSDs, in der Regel haben die BSD-Derivate auch super Man-Pages.
Genau. Also,
stimmt, Dokumentation. Darauf wollte ich
arbeiten. Ja. Also gerade die von OpenBSD und FreeBSD ist echt top. Da kannst du so viel nachlesen. Mhm. Wahnsinn. Und das alles for free, ne? Also quasi frei.
Ja, man braucht kein Netz. Mir kam das auch so vor. Ich muss sagen, so, ich habe mir noch nie ein BSD installiert. Aber ich habe da auch schon, bin ja doch auch nicht so ganz so endstirnig. Ich glaube auch, man kann viel über die Systeme lernen, dort echt noch so nach dem guten alten Weg, indem man Manpages liest, statt Manpages statt Stack Overflow. Das ist sowieso immer ein guter Weg.
Also ich habe dieses Wochenende mich auch mal an so ein BSD dran getraut, und zwar NetBSD. Und wenn man das so, ich habe das so erstmal eine VM installiert, und da geht das dann so los, naja, dann mach jetzt mal, gibt's dann so ein Einstiegstutorial im Handbuch, was dann nur mit installiert wird.
Gibt's dann ein Einstiegstutorial mit VM?
Genau, das wird dann genau, es gibt da so eine Manpage, halt, wo direkt Man 1 Intro, und dann wird dann so durch die einzelnen Teilbereiche des Systems so durchgeführt, und dann wird erstmal so alles erklärt, wie alles funktioniert. Wo ich gleich mal bei NetBSD bin.
Das ist noch das Killer-Feature.
Das Killer-Feature von NetBSD ist nämlich die Portierbarkeit. Also darauf haben sie besonders halt Wert gelegt. Zum Scherz, 2005 hat die Firma Technology Systems NetBSD auf einen Booster portiert, um zu zeigen, dass es halt gut für so auch Embedded-Systeme eignet. Also das ist eigentlich wirklich schön gemacht. Also man kann sich den Quellcode von diesem NetBSD halt runterladen und so mit einem Befehl dann für eine andere Hardware-Architektur kompilieren. Was ist so gut, wofür man dann halt gut verwenden kann, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwo so kleine so Embedded-Systeme und halt exotische Hardware-Architekturen ausprobieren will. Das zieht sich dann auch so durch die Gerätetreiberentwicklung. Also wenn ich zum Beispiel unter Linux zum Beispiel, wenn da ein PCI-Treiber entwickelt wird, dann muss der halt für die so Desktop-Hardware, also so x86, muss der halt angepasst werden. Oder wenn ich den dann auf ARM portiere, muss der dann angepasst werden. Das ist halt alles bei NetBSD schon so geregelt, dass es dann überall so läuft. Auch die Hardware, also die Entwicklung ist halt auch wird auch angenehm gemacht, diese Kernel-Entwicklung. Also es gibt zum Beispiel ein Modul für GDB, so dass man sozusagen, wenn man sich so ein Kernel-Modul schreibt, dass man dann durch den Kernel-Code so Zeile für Zeile so durchdebuggen kann. Man kann so diese Treiber auch als Programm laufen lassen, also das ist der sogenannte RUMP-Kernel. Und also man entwickelt den Treiber, also man muss ihn nie immer quasi reinladen in das System und dann crasht mir das System ab, sondern ich kann jetzt halt das Programm entwickeln. Und wenn ich dann fertig bin, lade ich das, kann ich das dann noch im Treiber, im Kernel laufen lassen, und im besten Fall funktioniert es dann genauso. Was sie jetzt auch vor kurzem eingebaut haben, ist die Möglichkeit, Lua direkt im Kernel ausführen zu lassen. Das habe ich auch mal ausprobiert und so das cool. Hello World mir ausgeben lassen, und das kam dann im Syslog raus. Habe jetzt aber noch nie so viele gute Anwendungsfälle dafür gesehen. Es hat das auch nicht so den vollen Funktionsumfang, also man kann jetzt nicht so auf den kompletten Speicher zugreifen. Also es ist so ein bisschen abgekapselt noch. Aber schon mal cool, dass es sowas gibt. Also kann man dann Lua im Kernel programmieren. So, das war es eigentlich dann so zu NetBSD.
Okay, die ich Zeit, noch kurz ganz kurz.
Ich sagen, zu NetBSD, ich war bei den halt letzten Linux-Chemnitz-Tagen da auch am BSD-Stand und habe da so einen mit weißen Haaren, graubärtigen, total sympathischen NetBSD-Typen da kennengelernt, und der zeigte mir dann so ganz stolz, dass irgendwie so eine 30 Jahre alten Gurke ein NetBSD IPv6 kann.
IPv6 ready.
Ja, das ist aber cool, ne?
Ja.
Und die ganzen Firmen und Hochschulen und so kriegen es absolut nicht auf die Reihe, so, und
ja.
Da muss man sagen, das macht die auch sympathisch, graubärtigen Unix, so.
Also, grundsätzlich vielleicht mal, ne, an dem Beispiel, was da gerade so vorgestellt wurde. Also diese Konkurrenzsituation oder so ist halt einfach nie da. Es ist so, dass irgendwie in Selbstverständlichkeit Menschen aus dem BSD-Spektrum zu einem Linux-Tag irgendwie anwesend sind und dass man da irgendwie zusammen macht.
Ja, das sollte halt so der Spirit so von freier genau. und Open Source Software
also
halt
generell und sein. Und hinsichtlich gerade, um mal so einen Bezug noch halt so zu der GNU-Linux-Welt da halt zu machen, also grundsätzlich gerade hinsichtlich der Lizenz, ne, bei BSD kann alles genutzt werden, was unter GPL steht. Andersrum ja. halt leider eben nicht. Ja. Das muss man noch dazu sagen. Und dann gibt es ja eben auch solche gemischten Formen wie beispielsweise GNU K FreeBSD. Also, ne, wo ich halt mein GNU mit so einem FreeBSD-Kernel fahre.
Jo, wir sind jetzt endgültig am Ende angelangt. Genau. Und da wir jetzt irgendwie schon wieder so eng und knapp hier die letzten Sekunden der Sendung füllen so und eigentlich noch viel mehr über BSD erzählen könnten und wollten, wurde im Prequel zu dieser Sendung der BS-Dienstag gegründet. Und ab sofort darf ich hier als erstes und live verkünden, findet jeden ersten Dienstag im Monat im Hackerspace des Chaos Computer Club Dresden der BS-Dienstag statt. Ich bin sehr gespannt, was passieren wird. Der erste ist damit nächste Woche, ne? Ich bin gespannt und ich finde es sehr interessant, irgendwie so die Systeme mal miteinander zu vergleichen, weil es gibt ja doch Unterschiede von Linux so, obwohl die halt an sich auch aus derselben Suppe so hochgekocht sind. So denkt man halt immer, sollte man sich auf jeden Fall angucken. Installiert euch mal ein BSD, guckt, ob es euch gefällt und sonst kommt zum BS-Dienstag. Es gibt auch noch BSD Now. Das könnt ihr euch auf bsdnow.tv oder ihr geht auf bitlove.org und holt euch dort den coolen Torrent, weil Torrents bocken.
Ansonsten gibt es noch eine weitere Ankündigung. Treffen EDV-Struktur für solidarische Initiativen in Dresden ist am 27. November 2014 um 18 Uhr im C3D2.
Am Folgetag ist Mitgliederversammlung des Netzbiotop.
Ja. Über die ziehen die Zeit und freuen uns.
Ja, aber für den Podcast können wir uns ja trotzdem noch verabschieden.
Ja.
Jo. Genau. Ja, dann tschüss.
Tschüss. Ne? Ja. Tschüss.